in Anfang 70er Jahre, 73, 74, war die Frau noch quasi das Eigentum des Mannes. Das war so. Mhm. Du hast als Frau ohne Einverständnis des Mannes kein Konto eröffnen können bei einer Bank. Du hast sein Einverständnis gebraucht, dass du einer Erwerbsarbeit nachgehst. Wenn ich jetzt so rede, ist das so okay?
Das glaube ich ist ja. Gut, oder?
Ist das ja. Gut?
Ja.
Du kannst aber auch noch näher rutschen.
Ja, ein bisschen schon, gell? Das ja. Schaut irgendwie noch nicht so ganz. Ich kriege da immer elektrische Schläge, weil da alles. Mir ist vorher die Hose gerissen, wo ich mich gebückt habe. Also, falls du zufällig einmal da.
Ja, sag einmal.
Wenn es auffällt, wird es so schlecht.
Nein, ist der Wunsch mir komplett. Kommt die aus China, die Hose, oder?
Ja, vermutlich, ja. Ich muss jetzt noch schauen, wie meine Beine überschlage, okay. Dass das nicht so zur Geltung kommt. Das ist auch super, oder? Na, bravo, okay. Lena, du darfst heute gerne die Einleitung machen.
Ja,
das ist ein Thema, was insbesondere die...
Was redest du da immer? Diese ganzen Vorurteile da unterzubringen in so einem halben Satz.
Im Ansatz, ja. Alle Vorurteile unterbrochen.
Ja, herzlich willkommen bei Kitzbühel Inside. Ja, minimale Pause durch minimale Umstände, könnte man sagen. Gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, Stimmt. Aber genau. Hallo Andi.
Hallo Lena.
Und heute zu Gast die wunderbare Renate Magerle. Hallo Renate.
Hallo Lena, hallo Andi.
Hallo Christi.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, danke, dass du Thema bist.
Genau, so ganz spontan. Schön, dass du da bist. Ja, springen wir einfach gleich rein. Wir haben es ja eben schon nochmal gesagt, wir sind weder Journalisten noch Moderatoren in keiner Form, in keiner Weise. Wir möchten eine nette Unterhaltung und uns ein bisschen kennenlernen. Und ja, du hast gerade schon mal angekündigt, eigentlich hättest du zwei, ich nenne es jetzt mal so Themen, Herzensthemen möglicherweise, ja. Über die wir uns heute unterhalten können, unter anderem.
Wunderbar. Ja, gerne, gerne. Ich soll ja in erster Linie, ich bin ja die Obfrau vom Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel und da hätte ich schon gerne auch erzählt, warum ich das bin. Ich bin mittlerweile schon 76, ich muss direkt lachen und bin sehr engagiert, ja, sehr engagiert mit, als ehrenamtliche Obfrau dieses Vereins, den ich vor 10 Jahren gegründet habe, na, ist eigentlich so. 2010 war es, also schon beinahe 13 Jahre aus, dass ich diesen Verein Mädchen- und Frauenberatungszentrum gegründet habe. Und zwar aus einem Auftrag vom Soroptimis Club Bezirk Kitzbühel. Wir sind gegründet 1979. Soroptimis International ist die größte Serviceorganisation für berufstätige
Jetzt
Frauen.
Ruft gleich jemand an, ne? Ja. Magst du dran gehen? Darfst du?
Also wir sind mehr oder weniger live, gell? Das okay. Gehört ja, dazu. Eben. Das ist, du, nein, passiert immer
nicht,
wieder mal.
Nein, ich muss nicht dazu gehen.
Jetzt nicht.
Ich habe auch irgendwann einmal Zeit aus. Aber es tut mir leid, dass ich das übersehen habe.
Na, gar kein Problem.
Muss man gleich einsammeln in Zukunft davor.
Ja, genau, ganz genau. Ja,
also 1979
genau. War unsere Gründung vom Soroptimis Club Bezirk Kitzbühel. Ich bin Gründungsmitglied. Und nach 30-jährigem Bestand haben wir uns quasi ein Jubiläumsgeschenk gemacht und haben gesagt, wir schenken nicht uns was, sondern wir schenken den Frauen etwas. Wir begründen ein Frauenberatungszentrum, weil es das im Bezirk Kitzbühel nicht gibt.
Ja, geile Idee, sich nicht selbst zu beschenken zu einem Jubiläum, sondern
ganz genau.
Etwas zu schaffen, was größer ist als man selbst.
Ja, wir haben mittlerweile vom Club, wir sind natürlich, das ist unser Projekt, das ist ein ewiges Projekt mittlerweile schon fast. Wir haben bestimmt schon mehr als, ich muss das einmal zusammenzählen, weit mehr als 100.000 Euro an Subvention beziehungsweise an Sponsoring in diesen Verein hineingesteckt, unter Anführungszeichen, weil die öffentliche Hand ist da nicht sehr ausgewogen. Sparsam.
Um es euphemistisch auszudrücken.
Ja, genau, das ist ein Euphemismus. Sparsamkeit, ja. Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir haben mittlerweile im Mädchen- und Frauenberatungszentrum haben wir 4 Mitarbeiterinnen, die Teilzeit beschäftigt sind. 3 sind Gehaltsempfängerinnen und eine Beraterin ist die legt ein Honorar für ihre Leistungen. Ja, was soll ich da erzählen, Lena, Andi? Was wollt ihr hören von mir? Ich hätte so viel. Ich hab mir auch den Tätigkeitsbericht vom vergangenen Jahr 2022, der spricht eigentlich für sich. Wir haben im Jahr 2020 haben unsere Beraterinnen 2850 Kontakte gehabt mit Frauen. Also telefonisch, per E-Mail, persönlich. 2850 Kontakte, wobei die Schwerpunkte in akuten Krisen sind, akute Krisen, Gewalt, dann Existenzsicherung. Das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, dass die Frauen echte existenzielle Probleme haben. Und die belastenden Lebensumstände, psychische Probleme, also das sind so die Themen, die an unsere Beraterinnen herangetragen werden. Und die Beraterinnen haben ja alle eine qualifizierte Ausbildung, das sind Sozialarbeiterinnen, die können mit diesen Themen umgehen. Ich könnte das nicht, ich schwör's euch. Ich war anfangs einmal, habe in einer Urlaubszeit, habe ich gesagt, okay, ich mache Dienst. Und Andi, du kennst mich, ich bin jetzt keine, die jetzt so auf den Mund gefallen wäre oder die nicht mit schwierigen Situationen umgehen könnte. Ja? Ich meine, ich bin demnächst 4-fache Urgroßmutter. Also ich weiß, was los ist in der Welt.
Ja? Ja.
Und da habe ich einmal vor ein paar Jahren, habe ich Urlaubsvertretung gemacht und da ist ein Fall an mich herangetragen worden, wo ich gesagt habe, ich mache das nie mehr wieder. Ich kann es nicht. Ich nehme das ja mit nach Hause.
Das nimmst du mir vor, ja,
klar. Und unsere Beraterinnen, die haben natürlich schon auch dort und da Probleme, aber wir bitten ihnen auch, jetzt fällt mir gerade der Name nicht.
Die kennen auch mit Wien reden dann so.
Ja, Supervision.
Genau. Supervision, und danke. Gerne. Danke, das ist der da. Rieselt schon. Okay.
Ja, natürlich. Ne? Also ich glaube, Thema Abgrenzung ist also eine ganz essentielle Fähigkeit, die man da mitbringen muss und die man auch wahrscheinlich trainieren muss, im Laufe der Arbeit damit umzugehen. Tatsächlich ist meine Mutter auch Sozialarbeiterin und die hat auch im Brennpunkt in Köln gearbeitet und im Außendienst. Also jetzt ist sie pensioniert, aber tatsächlich, also auf Anrufe hin, also dann werden halt Zustände kontrolliert in Familien, werden Babys, Kleinkinder aus Familien rausgeholt. War die Stadt Köln zu dem damaligen Zeitpunkt. Ne?
Ja.
Und das habe ich natürlich auch mitbekommen, so wie den Stress, den sie eben dadurch hatte und diesen Druck und diese Anspannung und so. Ja. Und das hat dann auch zu innerfamiliären, nicht Krisen geführt, aber das hat uns natürlich beeinflusst, weil das hat sie beeinflusst und diese Fähigkeit da. Also es erinnert mich gerade einfach ein bisschen daran, was du gerade erzählst darüber.
Ja.
Und dass das natürlich Schicksale sind, mit denen man konfrontiert wird und auch wirklich, in die Abgründe des menschlichen Wesens so hineinzusteigen, ne? Wie man gegeneinander auch sein kann. Ne?
Das können sich manche Menschen gar nicht vorstellen, die nicht zum Beispiel in solchen Situationen leben müssen oder aufgewachsen sind, was da alles los ist. Ich kriege das ja nur am Rande mit. Ich kenne keine Namen von den von unseren Klientinnen, weil das ist alles unter Anonymität und die Verpflichtung der Beraterinnen, die Anonymität zu wahren, die wird natürlich eingehalten. Und das betrifft auch mich als Obfrau des Vereins und dem ganzen Vorstand gegenüber. Also es wird zwar alles dokumentiert, weil wir sind natürlich berichtspflichtig den Subventionsgebern, sprich dem Bundeskanzleramt, ich muss ja direkt lachen, weil es gibt ja kein wirkliches Frauenministerium. Das ist ja eingezogen sozusagen in irgendeiner Etage vom Bundeskanzleramt. Also wenn wir ein Schreiben kriegen vom Frauenministerium, dann kriegen wir es vom Bundeskanzleramt. Gell? Mhm. Ja, und da müssen wir natürlich auch berichten, da sind wir berichtspflichtig, da haben wir eine Software, das muss also so derartig intensiv und so kleinteilig wie soll ich denn sagen, nein, es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit für die Mitarbeiterinnen, weil die alles dokumentieren müssen, und zwar jeden einzelnen Schritt. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen habe ich angefangen, für eine Präsentation zu erarbeiten, weil wir demnächst ein Netzwerktreffen haben, hier im Haus. Mhm. Und da kommen aus den Institutionen und Einrichtungen rundherum Vertreterinnen, weil zum Beispiel Polizei, Kinder- und Jugendhilfe, Sozialabteilung in der BH, vom Bezirkskrankenhaus kommt jemand, von der Opferschutzgruppe. Also lauter Menschen, die mit uns zu tun haben. Gell? Und deshalb habe ich da ein bisschen was, um das vorzustellen, weil wenn ich sage, ja, 2850 Kontakte, da weiß ja niemand was. Und da habe ich jetzt das herausgedröselt, beziehungsweise dröseln lassen aus der Dokumentation, was denn diese quasi Tätigkeiten sind oder Inhalte, mit denen die Beraterinnen zu tun haben. Und das sind 4800 aufgeteilt auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr betrifft es Kinder- und Jugendprobleme bei den Frauen. 307 Mal ist das dokumentiert worden von diesen 4800 irgendwas. Auch knapp 400 geht es um Gewalt. Und der Großteil aus diesen 4850 Fällen oder Tätigkeiten oder Einteilungen, ich weiß nicht, wie man das sonst benennen soll, geht es um Existenzsicherung. Existenzsicherung, und dann kann man sich schon vorstellen, was das für eine Belastung ist. Ne?
Sind das in dem Fall Alleinlebende oder Alleinerziehende zum Beispiel Frauen, also ohne Partner? Oder?
Alles. Ich habe nur einen Fall, der ist einmal besprochen worden, der mir so in Erinnerung ist, wo es um psychische und existenzielle Belastung geht, das schnallst du ab. Eine über 80-jährige Frau, die ihre Kinder halt als verheiratete Frau nicht einer Erwerbsarbeit nachgegangen ist, in Absprache mit ihrem Ehemann, so war es ja immer schon, nicht? Und so wird es ja wahrscheinlich in Zukunft noch bleiben. Also diese über 80-jährige Frau, Kinder hat sie erzogen, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ob es Enkelkinder hat oder was, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist sie nie einer Erwerbsarbeit nachgegangen, hat aus dem Grund keine Pension. Und wird von ihrem Mann in einem Ausmaß, das ist psychische Gewalt, weil die kriegt das Geld vorgezählt, wenn sie einkaufen geht. Man muss sich das einmal vorstellen, wenn die einmal Strümpfe oder was braucht für sich selber, muss die bei ihrem Mann betteln. Und nach Jahrzehnten ist es halt einfach so ein Berg an Belastung geworden, dass sie halt einmal einfach ein Entlastungsgespräch gebraucht hat bei uns in der Beratungsstelle. Aber das muss man sich einmal geben. Gell? Also diese existenziellen Belastungen, wo es ums Finanzielle geht, wo es um Wohnung geht, die man sich nicht mehr leisten kann oder die man nicht verlassen kann, obwohl der Mann gewalttätig ist. Das muss man sich auch mal geben. Das wird viel zu wenig, das kennen die meisten gar nicht. Ja? Was es da für schlimme Sachen gibt. Nein, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, ich weiß schon manche schlimmen Sachen, wo man sich sagt, nein, das halte ich nicht aus.
Ja. Jetzt ist der Verein 1979 gegründet worden.
Nein, Soroptimist.
Der Soroptimist, ja. genau, das war 1979. Das war noch ein bisschen eine andere Zeit wie jetzt sind, und im Vergleich jetzt zu jetzt, wie kann man da sagen, wie sich das vielleicht da verändert hat? Waren die Zeiten damals noch grober? Oder kann man das gar nicht so genau sagen? Weil das Bild der Frau hat sich vielleicht über die Jahrzehnte auch ein bisschen verändert, oder?
Das Bild kann schon sein, dass sich das verändert hat. Sogar sicher, das Bild der Frau. Nur die Probleme, die haben sich sicher nicht verändert. Die haben sich sicher nicht geändert. Nur ist man, ist man als Frau oder als Mann, ohne dass man das jetzt wirklich so ganz bewusst genommen hat damals, ja, aber das war die erste, beziehungsweise eigentlich die zweite Welle des Feminismus. Die haben ja in die 70er Jahre haben wir ja die Donal als Frauenministerin unterm Kreisky, das wissen ja die meisten nicht, weil sie ja viel jünger sind, die hat dafür gesorgt, dass eben das Eherecht geändert wurde, weil bis dorthin, in Anfang 70er Jahre, 73, 74, war die Frau noch quasi das Eigentum des Mannes. Mhm. Das war so. Mhm. Du hast als Frau ohne Einverständnis des Mannes kein Konto eröffnen können bei einer Bank. Du hast sein Einverständnis gebraucht, dass du einer Erwerbsarbeit nachgehst. Mir selber ist es so gegangen, ich hab meine Söhne sind im Jahr 66 und 67 auf die Welt gekommen. Und da habe ich damals, da wollte ich mal mit meiner Mutter, meiner Schwester mal einen kleinen Urlaub machen in Italien. Und da musste ich ja die Kinder in meinem Pass haben. Da waren ja die, noch nicht die Grenzen offen, so wie heute. Gell? Ich habe um meine ehelichen Kinder in aufrechter Ehe, bitte, ich war mit meinem Mann verheiratet und der war der Vater unserer gemeinsamen Kinder. Da musste ich eine schriftliche Einverständniserklärung bei der BH vorlegen, dass er einverstanden ist, dass ich unsere Kinder in meinen Pass eintrage.
Wahnsinn, Wahnsinn. Was?
Und wenn damals war es nur so, dass wenn ein Mann aus irgendeinem beruflichen Grund beispielsweise irgendwo anders hingezogen ist und die Frau ist nicht mit ihm gegangen, wäre das ein Scheidungsgrund gewesen und zwar eine schuldhafte Scheidung bei der Frau und die hätte keinen Unterhalt bekommen. Aha. Also das sind Dinge, du musst dir jetzt vorstellen, gell? Das war damals anders noch. Mhm. 1979, wie wir uns gegründet haben, das haben wir Frauen, haben wir eigentlich noch nicht so dieses, wie soll ich denn sagen, es war ja dann später, bist du ja als Emanze, dieses Wort gibt es ja heute schon
das gar nicht mehr. Das wollte ich gerade fragen, mit was für ein Gegenwind, dass ihr da zu kämpfen gehabt habt.
Ja,
in der Zeit.
Im Sturm wahrscheinlich.
Gegenwind.
Ja, aber wir waren ja schon gestandene Frauen, gell? Also wir waren nicht ganz junge Frauen, so schon alle über 30, 40 sogar und 50 Geschäftsfrauen und so. Also die sind schon in einem anderen Bewusstsein an die Sache herangegangen mit der Gründung von diesem Soroptimist Club.
Wenn ich das so höre, ich habe ein total hohes Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Also in allen Richtungen wirklich, sobald irgendwie Ungerechtigkeit gehen bei mir alle Sensoren, ich denke mir so, das ist so ungerecht, also selbst wenn ich im Vorteil bin oder so, aber es finde ich trotzdem scheiße, weil ich das so, also wirklich ein ganz starkes Empfinden dafür habe und wenn ich das so höre und ja, das ist jetzt auch nicht, dass ich das zum ersten Mal höre, aber jedes Mal wieder entsteht bei mir so, also wirklich, ich werde rasend und ich werde so wütend darüber, weil ich mir denke, in was für einer Welt, also was ist hier eigentlich los? Ich verstehe es wirklich nicht. Mein Verständnis von Welt, Mensch, Gemeinschaft, Leben, alles, das ist alles so anders. Wie kann man so leben? Wie kann man irgendwie so unterdrücken, so Macht ausüben etc.? Aber
ja, das ist die Sozialisierung, Lena.
Ja,
die
sicher.
Männer sind ja auch so erzogen worden. Und die Frauen auch. Ja?
Genau, mussten, Verantwortung geteilt durch Anzahl beteiligter Köpfe, aber sicherlich ist da eben auch, also eben Machtposition dabei. Ja, ne? Genau. Aber trotzdem würde es mich jetzt mal interessieren, so was macht das jetzt mit dir, Andi, wenn du solche, weil du bist ja nun mal, wirst ja halt dem nicht dem Klischee des Mannes, sondern du wirst natürlich dem Geschlecht Mann zugeordnet. Und ich würde behaupten, wahrscheinlich identifizierst du dich ja auch als Mann. Ja. Jetzt sind diese Vorwürfe, sag ich mal, gegen Männer.
Ja. Dass ich mich als Mann identifiziere, also ja, absolut. Das ist dann vielleicht noch ein eigenes Thema, was ich einmal ansprechen wollte. Wie identifizieren sich die Leute oder die jungen Leute heutzutage? He, she, it und who? Transgender, da gibt's ja total viele Varianten mittlerweile, wo man sie einordnen kann. Aber ja, ich identifiziere mich als modernen Mann. Und was das jetzt genau heißt, da muss ich jetzt auch nachdenken, ja. Das hätte ich mir vielleicht gestern aber schon
was vorhanden. Macht das mit dir, wenn du gerade diese Berichte hörst? Damals war das so, was die Renate erzählt hat, gerade aus ihrem eigenen Leben.
Also das ist natürlich furchtbar, wenn man so Sachen hört, wie da teilweise zu Hause ja die Zustände sind. Also furchtbar, ja. Deswegen finde ich es super, wenn sie die Frauen da engagieren. Es ist wahrscheinlich jetzt an so, vielleicht auch die Zeit, so eine Phase, wo, wie soll ich sagen, jetzt nicht, wo der Bogen überspannt wird, aber wo es vielleicht aus einer falschen Intention vielleicht auch passiert. Oder wo es dann, wie bei dem Fall mit dem Johnny Depp, wo man dann sagt, ja, hast du gesehen, wieder eine, die hat halt da irgendwas erfunden und dann kannst du eigentlich eh nichts glauben, so ungefähr. Das finde ich immer schade, wenn dann sowas passiert. Ob jetzt das tatsächlich alles so war bei denen oder nicht, das weiß man ja nicht.
Ja, aber an den Pranger gestellt wird die Frau. Wie heißt es?
Amber Hart, ja. Die genau. Ist natürlich ja, die richtig. Ist fertig. Die ist fertig, ja. Die ist erledigt, ja. Ja. Aber man weiß
auf ja der nicht. Anderen Seite, wenn das wirklich Lügen waren, ja, dann sorry, ey. Also, was erzählst
nein,
du?
Nein, das glaube ich nicht, weil da hat es ja einen Vorfall gegeben, wo da war eine Gewaltsituation, wo die Polizei auch dort war. Also, so ist es nicht. Nur, das ist ja auch ein Riesenproblem mit dem Beweis vor Gericht. Gell? Mhm. Also, ich hole jetzt noch mal aus. Gell?
Bitte.
Es gibt eine. Vom Gesetz her, im Krankenanstaltengesetz, steht, dass in jeder Krankenanstalt und also ich weiß jetzt nicht, wie weit hinaus jetzt Krankenanstalten und Pensionistenheime, das weiß ich jetzt nicht genau, wie weit sich das hinaus bewegt. Jedenfalls, Krankenanstalten müssen vom Gesetz her eine Opferschutzgruppe bilden. Ja? Nur, die Bezahlung, die steht natürlich nicht im Gesetz, gell? Das ist so typisch. Weil da muss man ja Frauen oder Bedienstete aus dem Krankenhaus, aus den einzelnen Stationen herausholen, die im Falle, dass man ein Opfer erkennt, die werden ja geschult, diese Opferschutzgruppen, wenn die aus ihrem normalen Dienst herausgeholt werden, ja, also das verursacht ja Kosten, weil da muss ja diese Diensthabende oder der Diensthabende muss ja dann ersetzt werden. Und das verursacht Kosten, keine Frage. Okay, also in diesem Opferschutzgesetz, das für alle Krankenanstalten Österreichs Gültigkeit hat, sind Opferschutzgruppen zu bilden. Das heißt, die werden ausgebildet, um entweder in der Ambulanz oder auf der Station oder wo auch immer, wenn ein verletzter Mensch kommt, in erster Linie sind es aber Frauen, gell? Und die erkennen aus bestimmten Gründen, dass die Erzählung vielleicht nicht ganz stimmt, die dort diese Erzählung gemacht wird. Ja? Ich bin über die Stirn geflogen oder ich habe mir irgendwo einen Kopf angestoßen und solche Sachen. Die erkennen dieses Verletzungsbild. Ja? Mhm. Und die versuchen dann herauszufinden, ob das jetzt wirklich so ist, dass da jemand über die Stirn gefallen ist oder wenn die Frau zum Beispiel sagt, dass sie geschlagen wurde. Dann haben diese Opferschutzgruppen einen Kit, oder wie man das immer nennt, wo genau die Vorgangsweise auch beschrieben ist, was sie tun sollen, wie sie diese Verletzung dokumentieren müssen. Da gibt es eine ganz spezielle Kamera, damit die Verletzungen auch so fotografiert werden, dass die dann vor Gericht halten. Weil mit einem Handy hast du keine Beweiskraft. Gell? Und das muss man sich mal vorstellen. Gibt Opferschutzgruppe in St. Johann, die gibt es auch, ja. Schon wieder irgendwas mit meinem Handy. Entschuldigung.
Es vibriert. Ich denke so, bin ich das?
Nein, es tut mir leid.
Es vibriert. Ach, das ist eine schöne Pause hier.
Ja, ideal.
Hier. Klasse, lecker. Greif
zu. Danke.
Gönn dir.
Ja, ich wollte nur ein kleines Stück kosten.
Ja.
Dass halt ich da ins Mikrofon reinbrüsel.
Ja, das
hört schon aus.
Okay. Sagen wir immer noch, das wird alles aufgenommen, oder was?
Ja, ja.
Wir schneiden einen Teil aber dann raus.
Aha, okay. Gut. Auch gut.
Meine Fragen.
Ja, meine Fragen. Wir haben im vergangenen September habe ich eine Pressekonferenz.
Da bleibt alles drin.
Pressekonferenz einberufen, weil die Gewaltzahlen gestiegen sind. Und da waren dann dabei der Bezirkspolizeikommandant, die Opferschutzgruppe vom Krankenhaus war, eingeladen. Es war eingeladen die Referatsleiterin von der Kinder- und Jugendhilfe, weil das ist ja auch immer ein Thema, wenn irgendwer verletzt ist in der Familie, also wenn die Frau verletzt ist und dann kommt möglicherweise die Polizei, beziehungsweise es wird eine Anzeige gemacht, die muss ja nicht gemacht werden, aber wenn sie gemacht wird, dann kommt ja die Polizei, die nimmt dann vielleicht die Kinder mit und. Deshalb Kinder- und Jugendhilfe von der BH in Kitzbühel, Polizei habe ich genannt. Ja, von unserer Beratungsstelle war noch jemand, eine Beraterin dabei und damals war sie noch die Geschäftsführerin vom Gewaltschutzzentrum Tirol, die ja jetzt Soziallandesrätin ist, die Frau Magistra Eva Pavlata. Und da sind dann Zahlen genannt worden. Es waren auch die Bürgermeister eingeladen. ja. Die haben sie natürlich geschraubt, gell? Das kann man sich eh vorstellen. Ich glaube, 4 oder 5 waren da von 20. Stattgefunden hat das Ganze im Medi-Kubus, ja. Und es war ORF da, ORF Tirol und die Presse und so weiter. Und jetzt komme ich noch einmal zurück auf die Opferschutzgruppe. Da war die Frau Magistra Verena Hauser, hat erzählt, dass es statistisch erfasst ist, dass Frauen bis zu 5-mal mit Verletzungen ins Krankenhaus kommen, bevor sie die Polizei einschalten. Mhm. Und das ist ein Riesenthema, was man nämlich, wo man sich sagt, ja, wieso geht denn die nicht? Ja, die hat Kinder, die muss ja die möglicherweise aus dem sozialen Umfeld herausholen. Es gibt einen Prestigeverlust auch für die Frau selber, weil die hat ja Schuld. Die ist ja schuld, dass sie verletzt ist. Ja, diese Täter-Opfer-Umkehr, die ist ja sagenhaft. Ja. Ganz am Anfang, auf das muss ich euch nur erzählen, ganz am Anfang, wenn wir angefangen haben mit dem Frauenberatungszentrum, bin ich natürlich zu den Bürgermeistern in erster Linie in St. Johann und Umgebung gegangen und habe halt das vorgestellt, dass wir das vorhaben vom Soroptimist Club aus. hat mir einer gesagt, sowas brauchen da mir nicht, sollen sie gescheit dort Weiberleid.
Ui, ja, das ist also eine Aussage, ja.
Sollen sie gescheit da? Ja, was heißt das? Lena, das heißt genau das.
Ja, ich merke schon, gell, die Lena explodiert drin schon.
Es implodiert,
ja.
Ja, ja. Furchtbar. Dann, ja, furchtbar. Furchtbar. Ja. Wir haben gleich sagen, alles klar, ja. Danke, du Arbeitslager.
Ja.
Du hast dich gerade qualifiziert. Glückwunsch.
Wir haben dann natürlich gesehen, dass es notwendig ist, dass wir diese Frauen dann auch unterbringen können. Wir sind kein Gewaltschutzzentrum, wir sind kein Frauenhaus, obwohl wir oft einmal so bezeichnet werden. Aber wir haben Notwohnungen, Übergangswohnungen für die Frauen, die einfach nicht bleiben können. Weil auch das, die Wegweisung, wenn die Polizei eine Wegweisung ausspricht, die Frauen haben ja Angst, da schert sich doch nichts, wenn einer wirklich ein Gewalttäter ist, dem ist doch das wurscht. Weil bis die Polizei dann da ist, wenn sie anruft.
Wie ist das bei denen Einrichtungen oder bei denen Wohnungen? Schleicht da ein aggressiver Ehemann hin und wieder bei ums Haus? Oder?
Ja, hin und wieder, Andi, aber eher selten.
Ja.
Weil wir haben unsere Wohnungen so, dass die Polizei sehr schnell da ist. Und wir haben das schon erlebt. Also die St. Johanna Polizei, die Polizeidienststelle, die wissen, wo wir sind. Und die sind auch sehr schnell da. Also das muss ich extra betonen. Also da können wir schon uns drauf verlassen. Notruf und die sind da.
Wie kann man denn, wenn man das Gefühl hat, in der Umgebung oder so, also da sind halt einfach, sage ich mal, ungesunde Dynamiken. Also man muss ja jetzt noch nicht davon ausgehen, dass schon Gewalt passierte oder nicht. Aber es kann ja auch eben in psychische Gewalt sein und sowas. Was ist denn deine Erfahrung jetzt in dieser jahrelangen Tätigkeit? Wie kann man das unterstützen, das zu unterbinden? Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie sinnvoll ausgedrückt war, aber weißt du, was ich meine? Also wie kann man zum Beispiel jetzt als ich in meinem Umfeld auch dazu beitragen, dass Aufmerksamkeit geschaffen wird für das Thema generell, ohne eben direkt immer anzuprangern und so, weil wir wissen alle, sobald sich jemand irgendwie angegriffen fühlt oder so, wird zugemacht, wird abgeblockt, wird gesagt, das gibt es überhaupt nicht, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ne? Also beiderseitig. Ja. Ja. Aber wie kann ich irgendwie dazu beitragen, dass es weniger Gewalt ist? Weil ich will eben, wie gesagt, keinen sinnlos gewalttätigen Mann in Schutz nehmen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, die sind ja auch massiv unter Druck. Sie wissen sich nicht anders zu helfen.
Und ja, genau. Deshalb bin ich so froh, dass zum Beispiel die Mannsbilder jetzt da im Bezirk sind. Ja? Also der Verein, die Mannsbilder, die bieten ja das an, diese
Männergruppen.
Männergruppen. Weil ich bin schon der Meinung, dass den Männern muss geholfen werden. Und das ist eine präventive Tätigkeit, die aber in der Hand der Politiker liegt, Politikerinnen. Die müssten viel mehr Geld in die Hand nehmen, um diese Präventionsarbeit dann auch leisten zu können. Das fängt ja schon im Kindergarten an, bitte. Gell? Dass die Buben gesagt kriegen, lass dir nichts gefallen oder sowas. Es fehlt den Männern dann oft diesen wenn sie zuschlagen, es fehlt ihnen einfach die Sprache. Weil die Frauen einfach besser sind mit dem Reden.
Da hätte ich noch eine Frage, aber ich weiß nicht, ob es da statistisch irgendwelche Aufzeichnungen gibt. Thema Alkohol, wenn der Mann alkoholisiert ist, dann rutscht er vielleicht schneller an aus, ganz salopp gesagt.
Ja.
Ist das wahrscheinlich ein Riesenthema, kann man das erfassen?
Das wird erfasst, aber nur bei denen, bei der Polizei. Ja? In der Polizeistatistik wird das erfasst, aber da wird nicht differenziert zwischen Alkohol und einer anderen Sucht oder einer Drogen, sondern es wird erfasst bei der Polizei, ja. Aber da ist es aber schon bei der Polizei.
Aber nicht davor, die Sache.
Ja, nicht davor. Und das ist ja genau dieses Thema. Es ist, ich muss euch das erzählen, dass der Europarat hat vor Jahren hat es im Rahmen der Istanbul-Konvention, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ein Völkervertrag, der von den europäischen Ländern unterschrieben wurde, ein Völkerrechtsvertrag. Die Istanbul-Konvention, wie es schon heißt, ist in Istanbul ist dieser Vertrag aufgesetzt worden. Die Türkei waren die Ersten, die da wieder ausgetreten sind, erst vor einem Jahr.
Ist sehr unpraktisch, ne?
Na klar, weil da geht es nämlich wirklich um das Thema Gewalt an Frauen. Ja? Und diese Istanbul-Konvention, das ist...
Nicht durchführbar, abgelehnt.
Österreich hat es unterschrieben, ist mit 1. Jänner 2014 in Kraft getreten. Und da gibt es Berechnungen darüber, und da steht unter anderem drin, dass für alle 10.000 Einwohner, also ich rede jetzt nicht von Frauen und auch nicht von Kindern, pro 10.000 Einwohner müsste ein Notbett von der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ja, im Bezirk Kitzbühel haben wir 60.000 Einwohner, 65.000, und wir haben 6 Notbetten, gell? Aber die aus einem privaten Verein. Deshalb müssten wir ja viel mehr Geld kriegen, als wir kriegen. Aber jetzt komme ich noch einmal zurück auf diese Istanbul-Konvention. In dieser Istanbul-Konvention steht das nicht nur drin mit den 10.000 Betten, sondern das, was da alles zu machen ist. Das ist einmal von einer Frauenorganisation, wo die allermeisten Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen dabei sind. Das ist einmal berechnet worden, dass es in Österreich, wenn man das alles machen würde, was da drinnen steht in der Istanbul-Konvention, bräuchten wir im Jahr, vor ein paar Jahren haben sie das ausgerechnet, 230 Millionen Euro. Da wäre auch die Präventionsarbeit mit dabei, dass man schon in den Schulen anfängt und, gell, mit dieser Präventionsarbeit. Ja, wisst ihr, was wir für Budget das Frauenministerium hat?
Im Jahr?
230.000.
Nein, schon ein bisschen mehr.
Sagen wir 2.300.000.
2,3 Millionen.
Ja, 30 Millionen, aber da ist alles dabei.
Okay, gell? Wahnsinn. Ja, die Prävention ist ja kostenintensiv. Gell?
Ja, aber das machen sie
ja
nicht. Ja. Aber ja, ganz genau.
Da ist das gleich erledigt dann, oder? Da ist das gleich erschöpft,
genau,
das Budget. Das.
Ja. Also Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Mhm. Also, das verpufft die Maßnahmen, ne? Also genau, zum Teil.
Lena, und genau das wird dann immer privatisiert.
Behinderte Kackscheiße.
Es wird privatisiert, ja, das Thema oder die Aufgabe. Ja? Die Frauen sind halt wieder einmal diejenigen, die nicht nur die Sorgearbeit, diese sogenannte Care-Arbeit machen, sondern auch das. Ja? Auch das. Da sind wir das beste Beispiel dafür, unser Mädchen- und Frauenberatungszentrum.
Darf ich mal fragen, euch zwei Damen?
Weil wir insgesamt hier vier Brüste sitzen haben. Also. Vier Brüste gegen zwei Eier.
Ich hab auch Brüste, los. Aber halt. Nein, das, ob das für die Frauen allgemein einen großen Druck schafft, weil man ja heutzutage Familienmutter oder ja, Mutter, Familie, ja, Frau, Mutter, aber auch Karriere. Dass man eigentlich überall alles erreichen muss und das von der Zeit her im Vergleich jetzt zum Mann natürlich alles kompakter passieren muss. Dass sich die Frau von heute einfach viel Druck macht, auch, weil es dem allen gerecht werden will. Wie steht ihr zu dem Thema? Oder wie würdet ihr das einordnen?
Das ist sicher so, die Frauen. Aber die Männer sind heute schon ein bisschen anders als früher. Also mein Vater, Jahrgang 1911, der hätte wahrscheinlich Wasser anbrennen lassen. Ich bezweifle, ob er gewusst hat, wo der Kühlschrank ist.
Ja.
Ich habe meinen Vater geliebt, aber ich schwöre euch, das war so. Es war einfach so.
Ich habe ja vom. Entschuldigung.
Ja, aber die Männer heute sind ganz anders. Wenn ich zum Beispiel die Männer anschaue von meinen Enkeltöchtern, ja, die sind ganz anders. Die helfen ja mit, die lieben ihre Kinder und machen dort auch, die wickeln als Baby und so weiter. Also, das ist. 101, ich meine, man sieht es ja sogar hier in St. Johann, die Väter gehen ja mit dem Kinderwagen, auch allein.
Das sieht man aber sehr weniger.
Ja.
Das ist mir nämlich ziemlich direkt aufgefallen, ja. Wie du hier immer nur Klischee siehst, Klischee, Klischee, Klischee. Und wenn dann mal ein Mann ist, dann ist es direkt so,
Ja, eh.
Hast du den gesehen?
Ja. Direkt gleich geduscht. Ja, also ich tue schon bügeln, waschen, kochen, putzen.
Kannst du bei mir auch mal bügeln?
Nein.
Drüber bügeln. Ich habe vor ein paar Jahren mal die kühne Theorie aufgestellt und gesagt, dass wahrscheinlich 99,8% aller DAX-Vorstände noch nie eine Toilette geputzt haben.
Das ist sicher der Fall, ja.
Ja, wir kennen wen.
Im Umgekehrten würde ich behaupten, 100% aller weiblichen DAX-Vorstände haben schon und putzen regelmäßig Toiletten.
Der Sohn mit fünf Jahren wollte einmal bügeln. Der wollte unbedingt einmal bügeln, weil das hat ihn interessiert. Und dann hat das so halbadelige Synthesen gesagt, mein Sohn, also wir bügeln seit 3 Generationen nicht mehr unsere Wäsche. Also der macht was anderes, aber. Also das ist halt auch Klischee eigentlich, oder?
Ja, voll. Ja, gut. Aber also das darf es ja auch. Ich meine, das darf es ja auch geben. Oder ich finde, also ich meine, Klischee ist ja nicht durchweg schlecht oder was. Das ist einfach,
erleichtert
ja,
das Leben.
Also es ist ja auch irgendwie fein. Und man darf passt, muss ich nicht drüber nachdenken. Ja. Da befinde ich mich in der Mitte der Erwartungen und der Norm. Also
aber
alles
gut. Ich finde es aber dann super interessant, wenn du als Frau mit einem Mann zusammen bist und irgendwann, keine Ahnung, ist die Beziehung vorbei und du findest dann einen neuen und irgendwann kommst du drauf, dass das voll der Pascha ist. Also ich würd, so mit Sachen wegrammen und so.
Aber ich würde tatsächlich noch gerne deine Frage von vorhin versuchen zu beantworten.
Leistungsdruck.
Ja, also ich fühle schon eine gewisse Schwierigkeit und in unterschiedlichen Lebensphasen habe ich ein unterschiedliches Gefühl dazu. Also mal erzeugt das Ärger in mir, mal bin ich hilflos und eher also Richtung hilflos traurig, verzweifelt. Dann wiederum hab ich den Eindruck, okay, ich habe es verstanden und kann gut damit umgehen, also Akzeptanz und so und versuchen, das Beste draus zu machen irgendwie und auch eben keinen Schuldigen zu suchen oder so, weißt du, weil das sind ja alles auch Sachen, die sich entwickelt haben. Aber ja, es ist schon so, dass ich, also das, was mich jetzt beschäftigt, ich meine, ich bin 37, ich habe noch keine Kinder, ist jetzt sehr viel persönliche Info hier, passt. Aber es nervt mich, wenn ich darüber nachdenken muss. Wird das alles noch passieren? Und wenn ja, wie? Und wie funktioniert es mit der Arbeitsstätte dann? Und überhaupt muss ich mich damit beschäftigen, dass ich einfach per se, weil ich eine Frau bin, ein anderes Gehalt bekomme für die gleiche Aufgabe als ein Mann. Also das habe ich auch schon mal bei einem Vorstellungsgespräch gesagt. Das ist jetzt nicht der aktuelle Job, den ich habe. Den habe ich nicht gekriegt. Ja. Nee, aber da habe ich gesagt, also weil er hat dann gefragt, so der Geschäftsführer, ja, was, so, was sind denn deine Erwartungen? So, und da habe ich gesagt, also Gehaltsvorstellungen, es ging darum. Und dann meinst du, naja, um ehrlich zu sein, ich möchte nicht ein geringeres Gehalt bekommen, einfach nur, weil ich eine Frau bin. Mhm. So, und das sind halt Themen, und ich finde, dass gerade hier in Österreich hat das nochmal eine andere Position, weil eben viele Frauen in Teilzeit arbeiten und so, weil sie sich eben noch um Familie kümmern. Das heißt, sie bekommen auch für diese Teilzeitaufgabe weniger. Und dann denke ich mir manchmal, warum? Das kann und darf nicht so sein. Und ich finde, da braucht es dann auch die Unterstützung der Männer, da irgendwie da eben Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Also untereinander einfach auch, weil es ist nicht gerechtfertigt zum Teil, also zum großen Teil. Und wenn jemand eine Aufgabe besser macht als jemand anderes, dann darf er in meiner Welt dafür auch mehr verdienen. Ja, ist ja in Ordnung, oder mehr Verantwortung oder was auch immer. Aber auch Ausbildung sollte berücksichtigt werden. Mhm. Also das heißt, wenn ich schon 10 Jahre meines Lebens in eine Ausbildung investiert habe und dafür auch eben Geld eben investiert habe, vielleicht, wie sagt man, Kredite dafür, also Bildungskredite aufgenommen habe, dann kann es doch nicht sein, dass ich ein Einstiegsgehalt habe, wie jemand, der gerade sein drittes Jahr Ausbildung macht. Mhm. Also wo passt denn das zusammen? Das ist nicht gerechtfertigt. Und wir haben das, also mit meinen Eltern rede ich relativ viel über solche Themen und so, und wir sind da ganz offen, und eben im bekannten Freundeskreis gibt es die Kinder, die, also gibt es einige halt mit Söhnen, und was die jetzt so an Gehältern haben, da schlackerst du mit den Ohren. Und die Ausbildungen sind vergleichbar mit meinen. Ich habe aber nie einen solchen Job angeboten bekommen, geschweige denn in irgendeiner Form ansatzweise solch ein Gehalt angeboten bekommen. Und es ist schon so, dass ich mir halt denke, stellvertretend, aber auch eben für die anderen, das ist ungerecht, und das erzeugt Druck, und das erzeugt einen Ärger in mir, mit dem ich dann auch häufig nicht gut in bestimmte Situationen gehen kann, weil ich diesen Ärger einfach mit mir trage. Und dann wird man halt gerne ja von den Männern als hysterisch oder sonst wieder, oder es ist immer so eine Bewertung von Zuständen, und das erzeugt schon Druck, weil manchmal wünsche ich mir, ich wäre dümmer, und dann hätte ich irgendwie mit Anfang 20, wäre es darum gegangen, hier Mann, Haus, Kinder und fertig. Und das ist meine Lebensaufgabe.
Es lebt sie leichter, wenn man nie, also
dann ist mir vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich kann ja noch Kaffee trinken gehen. So ist er in Ordnung. Also, so ein bisschen. Und in meiner Welt, also als ich irgendwie erwachsen wurde, sagen wir zwischen 18 und 25, alles in dem Rahmen, drehte sich ganz viel um andere Dinge, also wirklich um Karriere und so. Ja, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, von ein paar vielleicht mehr weiblichen Stimmen um mich herum umgeben gewesen zu sein, die mich irgendwie besser getragen hätten, weil da hatte ich schon den Eindruck, auf einer sehr, weiß ich nicht, männlich geprägten Sicht von Gesellschaft zu leben, auch Karriere fixiert und so. Naja, aber was nützt mir mit 40 eine Position und dann... Was dann? Und also ich weiß, es ist alles halt ultra klischeeig. Natürlich ist es so, aber es ist ja auch einfach biologisch bedingt. Was soll man machen?
So ist es.
Ein Mann kann halt auch noch mit 75 Vater werden.
Ja.
Diese Geschlechterfrage, die prägt uns natürlich oder trägt uns durch das ganze Leben. Ich meine, wenn du sagst, die gleiche Bezahlung gibt es eigentlich nur in der Beamtenschaft, in der Wirtschaft, und da geht es schon darum, dass wir in einer Männerwelt leben. Wer macht die Normen? Wer steht dafür, dass es so ist, wie es ist? Wir Frauen sind viel zu wenig repräsentiert auch, und in diesen Situationen, in dieser Lage, in dieser Funktion, dass wir etwas ändern können. Bitte schau dir die Regierung an. Bei uns. Ich krieg das Kotzen. Ich muss euch ehrlich sagen. Weil da werden Frauen eingesetzt, ich rede jetzt nicht von allen. Es gibt zwei, die ich sehr schätze, aber es gibt zwei, da könnt ihr kotzen, ich schwör's euch. Was machen, warum sind die da eingesetzt worden? Ist ganz klar, weil die Parteilinie gehen.
Mhm. Also Party auf Ibiza, oder? Oder vermische ich da jetzt gerade was?
Fast.
Ja, fast. Es ist wurscht. Das, die eine wie die andere.
Also ich, konform, parteikonform. Mhm.
Ja, und das war immer schon so. Und wenn sich da nichts ändert, wenn nicht mehr Frauen, die dann aber auch solidarisch sind mit anderen Frauen, in diese Funktionen kommen, dass man hier die Normen verändert, dass da andere, meinetwegen, andere Kollektivverträge gemacht werden für bestimmte Frauenarbeit, weil das erzählt mir kein Mensch, dass so eine Pflegearbeit beispielsweise oder eine, die Regale einräumt irgendwo, dass das eine leichtere Arbeit ist, als wie irgendein Mechaniker macht, wo eh alles quasi schon
digital geht, ja, über Diagnosegerät.
Ja. Mechatroniker, sagt man, glaube ich.
Mechatroniker, ja. Mittlerweile sagt man Mechatroniker.
Ja, aber entschuldige bitte, warum wird da so ein Unterschied gemacht?
Ja, vor allem Krankenschwester oder so Sachen, oder? Das ist ja wie ein Knochenjob. Ja. Auch von der körperlichen Anstrengung her.
Also ich kann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Biertaxifahrer vom Huberbräu mehr verdient als ich.
Möglich, ja. Wir haben beim Huber noch nie eingelohnt, gell?
Die da Stelle war auf, ausgeschrieben vor einem halben Jahr und da stand das Gehalt mit bei. Mit natürlich.
Was tust denn du?
Ich bin Projektmanagerin bei einer Digitalagentur. Aha,
okay.
Ja. Also, wo Frauen gut verdienen können, das ist in der Immobilienbranche.
Ja, das
Maklerinnen.
Ich habe mich bei Engel und Völkers beworben, als ich hergezogen bin, aber die wollen mich nicht.
Die haben eine andere Herangehensweise wie die Männer. Also schon, die kämpfen, ja. Das merkt man schon und es funktioniert auch.
Aber auch da muss man natürlich auch vielleicht ein bestimmter Typ für sein.
Ja,
also das wiederum,
ja,
das kann ich jetzt
nicht. Wenn er nicht alle
kann ich die da Immobilien
machen. Wahrscheinlich nicht.
Das ist ja überhaupt so ein bisschen suspektes Geschäftsmodell.
Das stimmt, ja. Beliebtheitsskala, ganz weit unten.
Mittel
ja.
bis so.
Vorletzter Platz, bitte. Vorletzter Platz, ja. Scheinbar,
von
ja.
Wie viel? Von wie vielen Branchen?
Ich glaube, viele Branchen, ich muss noch mal nachschauen, aber ich glaube, so die letzten Plätze sind so in Prostitution und Immobilienmakler.
Aber der Erfolg gibt
also,
ihm recht.
Es ist ja irgendwie eh. Ja, eh. Es ist ja gar nicht so weit voneinander. Ja.
Genau, aber mit dem Blick auf den Kontostand kannst du da nur lachen.
Natürlich, ja.
Was
natürlich.
Soll ich machen?
Onlyfans.
Das Geld muss fließen.
Onlyfans, bitte.
Genau.
Da kannst du viel Geld verdienen, ja.
Ja.
Aber es ist ja oft, also ich höre ja auch manchmal, oder liest es, oder man sieht es in irgendwelchen Medien, dass die Männer sagen, ich traue mich ja schon gar nicht mehr irgendeine Frau ansprechen, weil ich Angst haben muss, da von MeToo und so weiter. Ist das vielleicht ein bisschen eine Ausrede? Ha? Ich glaube, das ist ein bisschen, die trauen
Entschuldige bitte, nein, also wirklich, das ist sowas von daneben, das kann ich mir, nein, da kriege ich eine Wut. Gell? Weil wenn ein Mann charmant, schau, so ein Mann wie du, so charmant, da kann sich niemand, keine Frau irgendwie angegriffen fühlen. Da geht es ja um ganz was anderes. Da geht es um Machtpositionen. Da geht es um das, was du jetzt gerade gesagt hast, Lena. Es geht um das Einkommen. Es geht darum, dass man gewisse Positionen gar nicht erreicht. Ich selber habe ja auch solche Erfahrungen genügend nicht in der Schule gemacht, aber vorher war ich Unternehmensberaterin, ich bin erst dann später wieder in meinen Heimatbezirk zurückgegangen durch meine zweite Ehe. Und ich war Unternehmensberaterin, war in einem deutschen Beratungsgesellschaft angestellt, die auch in Österreich gearbeitet hat. Und ich war die einzige Frau unter 80 Männern. Und dann bin ich irgendwann einmal draufgekommen, dass ein Kollege, der weniger gut ausgebildet war, kürzer in der Firma gearbeitet hat, weniger Erfolg hatte als ich, dass der mehr verdient. Dann bin ich zu meinen Vorgesetzten gegangen und habe das gesagt, was ist das? Ich sage, was wollen Sie für eine Frau, verdienen Sie doch gut.
Mhm. Für eine Frau verdienen
für eine Frau. Sie gut, ja. Ja. Genau das ist es.
Mhm. Ja, siehst du mal.
Und das ist aber jetzt schon 40 Jahre her.
Ja. Aber damals, dass die...
Der Spruch, den glaube ich, gibt es, der hat überlebt, glaube ich.
Überlebt, ganz bestimmt.
Also du hast die aber ordentlich durchsetzen müssen, als Unternehmensberater, Beraterin, da musst du ja immer durchsetzen, aber eben in der Zeit als selbstbewusste Frau, das war ja auch...
Naja,
hast du Erfahrungen gemacht, ja?
Ja, freilich. Aber keine schlechten in dem Sinn. Ja. Keine schlechten.
Ja, und
weil man, ich bin kein Opfer, gell? Ich bin kein Opfer. Ich tritt nicht als Opfer auf. Oder ich war nie in der Situation, ein Opfer zu werden oder zu sein.
Ja.
Ich glaube übrigens, dass offene Gehälter das Ganze relativ schnell und zügig Regeln täten.
Ja, das glaube ich auch, Lena.
Also wenn man offenlegt, wer was verdient. Da gibt es ja irgendein Register in Skandinavien oben, oder? Da siehst du genau, wer was verdient, oder? Ja. So in die Richtung. Ja. Wie sind das in anderen Ländern im Vergleich jetzt zu Österreich mit Frauenquote, Frauen in Regierungspositionen? Gibt es da Vorbilder bei den Ländern?
Skandinavien natürlich.
Skandinavien, ja. Ja.
Leider Gottes hat jetzt die Marine in Finnland, also die hat mir schon getaugt, weil die hat sich was traut und die ist auf eine Party gegangen und der war das wurscht, dass sie gefilmt wurde. Aber gut, bei uns das dauert nur einmal 200 Jahre.
Und der Suroptimisten-Club, also das ist ja ein Service, sogenannter Service-Club, oder?
Ja, ein Service-Club, genau.
Und ich habe jetzt den Eindruck gehabt, seitdem ich hier im Bezirk lebe, dass es hier recht viele Service-Clubs gibt. Ist das so oder ist das nur meine selektive Wahrnehmung?
Es gibt 7 an der Zahl, also die ältesten sind eigentlich, die am ersten gegründet worden waren, die Rotaria, dann die Lions, Club Anafirz, Kiwanis, Roundtable, Soroptimist und die Ladies jetzt.
Ladies Circle?
Ja.
Ah ja. Ja. Und was macht so ein Service-Club? Also ich weiß, dass die Soroptimisten ja einen wunderbaren Flohmarkt organisieren.
Ja,
sehr
gut. Und das Geld, das wir da verdienen, das kommt direkt in das Mädchen- und Frauenberatungszentrum, mehr oder minder komplett.
Wo gibt es Möglichkeiten, wenn wir bei Geld oder Unterstützung sind, wo gibt es Möglichkeiten, dass man euch den Verein unterstützt? Geld spenden.
Ja, Geld spenden.
Ja. Wir blenden gern die Kontonummer unten ein, also machen wir natürlich.
Ja, gern. Es wird uns der Vorwurf gemacht seitens, nein, das sage ich jetzt nicht, wir kriegen auch vom Land Tirol zu wenig Geld, wir kriegen vom Bund zu wenig Geld. Wir haben Personalkosten und die arbeiten wirklich viel, gell? Und das sind Teilzeitkräfte. Wir haben Personalkosten in etwa bei den 75.000 Euro im Jahr. Das ist ja eh nichts.
Nee, eh nicht.
Und wir kriegen einen Bruchteil davon, ungefähr ein Drittel kriegen wir von der öffentlichen Hand.
Aha.
Und jetzt rede ich noch gar nicht von Mieten und so weiter. Ich rede von Personalkosten, gell? Die Mieten für die Wohnungen, für unsere WGs. Wir haben jetzt im Moment sind bei uns 5 Frauen mit insgesamt 5 Kindern, eine hat 3, glaube ich, 5 Kinder und 5 Frauen leben bei uns. Und die können nicht alle das zahlen. Weil das ist ja auch noch ein Problem. Bitte, das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn eine Frau geht aus ihrem Mann oder Lebenspartner weggeht und die bei uns unterkommen muss, die kleine Kinder hat, die ist meistens nicht erwerbstätig, die hat kein Einkommen, bis die einen Unterhalt kriegt von ihrem Lebenspartner oder Vater von den Kindern, das dauert unter Umständen Monate. Also, wir sind das eine oder andere Mal, müssen wir da zuschießen, dass sie überhaupt einkaufen gehen kann, die Lebensmittel. Also,
Das heißt auch so, da kämen die Spenden auch direkt an für so Themen, ja. Also auch für Einkaufen oder Lebensmittel und sonstiges, ja.
Wobei die Frauen dann Gutscheine kriegen, damit es, also, ja.
Ich würde fast behaupten, dass diese Arbeit, die ihr schon 79 angefangen habt und so, und dass die mittlerweile in der neumodernen Zeit hat die einen anderen Ausdruck bekommen und ist sehr etabliert, würde ich behaupten. Und ich interpretiere das in dem Begriff Empowerment, Female Empowerment, also wo es tatsächlich darum geht, sich also untereinander, also die Frauen untereinander stärken sich. Da ist in den meisten Fällen, auf jeden Fall ist das nicht männliche Dynamiken ausschließend, sondern auch einladend. Also alle, die sich dafür interessieren, sind eingeladen. Aber eben auch voneinander zu lernen, Erfahrungen zu teilen, sich zu stärken, da wiederhole ich mich. Aber einfach dazu beizutragen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die mehr
Gerechtigkeit. Die hast du ja ganz am Anfang schon gesagt und das ist ja ein Thema für dich und das ist ein Thema für alle Frauen. Diese Frauen sollen so weit empowered werden und unterstützt werden, auch von den Männern, dass sie ein Leben leben können ohne Gewalt, dass sie ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten lernen können oder anwenden können. Das macht was, weil es ist ein Unterschied, ob eine Frau jetzt traurig ist oder oder unter einem Wahnsinnsdruck steht, weil wenn es der Mutter gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Mhm. Ich meine, das muss man einmal so sehen. Die Kinder sind ja unsere Zukunft. Die sollten in einem, auch in einem gewaltfreien Raum sozusagen leben dürfen.
Ja, unbedingt, unbedingt, ja. Du hast da gerade so ein Zettelchen vor dir.
Da stehen
Sie Spengst. Renate Spengst. das ist der Flyer von So Optimisten, ne?
Und da sind, ich meine, du kannst das besser lesen.
So Optimisten. So Optimisten. unsere Werte, Menschenrechte für alle, weltweiter Friede und internationale Verständigung. Ja, das ist schon mal eine Aussage. Ne? Dann steht hier noch Integrität und demokratische Entscheidungsfindung, ehrenamtliche Arbeit und Vielfältigkeit und Freundschaft.
Genau, also wir sind parteiunabhängig und völlig frei von auch was Konfession anlangt. So Optimist International hat einen NGO-Status bei der UNO, einen Beraterstatus, auch im Europarat sind wir auch vertreten. Also wir sind anerkannt als Nichtregierungsorganisation.
Mhm. Wenn ich mich dafür interessiere, wie kann ich denn mich informieren, wo kann ich mal So Optimisten kennenlernen?
Du kannst einmal auf die Homepage schauen, bitte, sooptimist.at.
Da haben wir, genau, www.sooptimist.at.
Verlinken wir natürlich.
Verlinken wir.
Was machst du?
Sehr, sehr gut. es ist so, dass man eingeladen werden muss.
Hast ja gar keine Hürde dabei, klasse.
Ich habe da gerade irgendein Augenzwinkern vernommen.
Ich könnte dich einladen, liebe Lina.
Ich könnte.
Wir haben einmal im Monat haben wir ein Meeting und das immer fix in einem wir zum Beispiel, also der Club Kitzbühel trifft sich im Reisch, das Reisch in Kitzbühel und da ist immer ein Vortrag vorgesehen, ein kurzer und dann halt die ganzen internen Dinge, die wir halt zu besprechen haben, auch mit dem Projekt, das wir gerade durchziehen und so weiter, weil wir unterstützen auch andere Projekte, beispielsweise für die Ukraine. Da gibt es auch zwei Soroptimist-Clubs in der Ukraine und die haben die Spenden, die andere Soroptimistinnen aus den Nicht-Kriegsländern, da wird viel Geld gespendet auch und die wissen dann, die Soroptimistinnen, auf das verlassen wir uns, weil wir sind eine weltweite Stimme für Frauen und wir verlassen uns auf die Soroptimistinnen in der Ukraine, die dann vor Ort auch die Dinge so in die Hand nehmen, wie es gebraucht wird. Weil Wand oder so braucht man da nicht umschicken.
Genau, ich würde jetzt tatsächlich eine abschließende Frage stellen und ich hoffe, es ist keine Fettnäpfchenfrage, aber kannst du mir erklären und uns, was bedeutet und was heißt Soroptimist?
Das heißt nichts anderes wie die besten Schwestern, kommt aus dem Lateinischen, ist ein bisschen abgewandelt worden, oder Schwestern, die das Beste wollen, ja, Sor Optimist.
Okay, sehr danke schön. Schwester, danke Brudi, danke für dieses spannende,
ja, sehr interessant. Danke.
Spannende danke Gespräch. Danke euch,
dass ihr mir zugehört habt, dass ihr mir auch Fragen gestellt habt, weil einfach so hinsetzen und irgendwas daherreden,
das soll ja kein Monolog werden. Ja, danke für deine Zeit und ja.
Dankeschön.
Wir hören und sehen uns, Lena, wir sowieso beim nächsten Mal.
Ich lege jetzt auf, tschüss.
Kitzbühel Inside. Ciao.